Ja, ihr Lieben, ich freue mich, bei euch heute Morgen zu sein. Ich mache es gleich kurz. Ich bin Tobias und ich nehme gerne das Du, weil ich sage auch immer, ich bin mit Gott nicht per Sie. Und von daher ist man auch mit dem Bodenpersonal lieber gerne im Du. Waldemar, wir kennen uns schon 18 Jahre. Das ist doch schon eine lange Zeit. Aber ich kann eigentlich sagen, und das aus tiefstem Herzen, ich habe keine Zeit darin als schwer empfunden. Du warst mir immer ein guter Begleiter, du warst mir ein guter Mentor, auch ein gutes Vorbild. Und so manches, was ich heute so tue, habe ich von dir. Das darf ich dir einfach mal so sagen, natürlich Gott die Ehre, aber danke für alles, auch was du auch für uns auch als Ehepaar geschenkt hast oder ihr, Helene, danke. Und so wissen wir uns mit euch sehr verbunden. Nicht zuletzt auch dieses Anliegen, Menschen brauchen Gott. Und das vor allem in Deutschland. Wir werden in der Predigt noch einiges mehr dazu hören. Waldemar hat das schon gesagt, wir sind auch Mitarbeiter in Gottes Reich in Deutschland mit der IAM, immer am Missionieren oder andere sagen immer am Malochen. Waldemar hat es schon verraten, internationale Arbeitsgemeinschaft Mission. Unser Herzensanliegen ist die Gemeindegründung in Deutschland und eröffnet uns gerade im Moment die Türen vor allem zu den Ausländern. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass in Deutschland gerade hier in der Rhein-Main-Ebene 15, 20, gar 25.000 Rumänen leben. Nicht Roma, nicht Sinta, nicht Rumänen-Deutsche, sondern reine Rumänen, die erst seit ein, zwei, manche vielleicht auch sogar fünf Jahre hier in Deutschland sind, deutsche Sprache kennenlernen. Ihr wisst, dass vor wenigen Tagen erst da drüben ein Wechsel der Macht stattgefunden hatte und vorher viel Korruption dort gelaufen ist. Und deswegen sind dort viele weggegangen, um in Deutschland oder auch in Europa vielleicht eine bessere Welt zu finden, die Familie zu ernähren, auch den Glauben freier leben zu können und anderes. Und Gott öffnet im Moment sehr groß die Türen. In Wiesbaden ist eine Gemeinde entstanden, ein Hauskreis mittlerweile in Schweinfurt. Und wir hören von immer mehr offenen Türen und Menschen, die nach Gott suchen. Sie kommen ja doch aus einem sehr religiösen Hintergrund. Von daher sind sie da schon ein bisschen vorgeprägt, orthodox, manche andere auch sehr katholisch. Und von daher ist das auch eine gute Möglichkeit. Und da öffnet Gott uns die Türen, auch in andere Richtungen, auch unter Muslimen. Und wir sind darüber sehr, sehr dankbar. Wir haben draußen, habe ich den Rundbrief, den letzten mitgebracht, der erscheint einmal im Quartal. Auch da dürft ihr euch bedienen. Und wir als Familie, ja, wir sind jetzt schon dieses Jahr 10 Jahre im Dienst. Auch da haben wir unseren Rundbrief habe ich mitgebracht. Und wer da gerne mehr Infos haben will, der kann sich da am Tisch draußen bedienen oder auch mich ansprechen. Dann können wir gerne nähere Infos austauschen. Ich freue mich, bei euch heute Morgen zu sein. Ich freue mich über die Einladung. Einladung ist doch etwas, worüber man sich meistens eigentlich doch freut. Wenn man weiß, Mensch, ich bin eingeladen. Geburtstag, Jubiläum, irgend sonst ein Fest, sei es eine Gemeindeeröffnung oder vielleicht auch sonst irgendetwas draußen in der Öffentlichkeit. Eine Einladung ist doch etwas, worauf man sich vorbereitet, wo man drüber nachdenkt, wie ziehe ich mich an, was bringe ich mit, wen kann ich vielleicht mitbringen, was erwartet mich da, wie wird die Feier aussehen, was erwartet mich da. Wenn man eher so, naja, vorsichtig ist oder Angst hat davor, dann nennt man das nicht Einladung, sondern nennt man das eher Vorladung. Und dann geht es eher in Richtung Polizei oder irgendeine gerichtliche Behörde oder Ähnliches. Da fragt man sich, was kommt da auf mich zu? Werden die mir jetzt gar den Kopf abreißen oder muss ich vielleicht sogar hinter Gittern? Das ist Vorladung. Nein, darum soll es heute nur indirekt gehen. Es geht nämlich heute Morgen um einen Mann, der vielleicht auch nicht so gerade im ersten Moment wusste, was kommt da auf mich zu, als er hörte, was da passiert. Ein Mann, von dem wir wenig hören, der auch nur wenige Abschnitte in der Bibel, wenn nicht sogar nur einen hat, wo sein ganzes Leben im Prinzip wie so ein Film abläuft. Aber ich verrate es euch, er hat ganz viel mit uns zu tun. Und ich staune, wie präzise und wie jeder Punkt in der Bibel von Gott genau da eingefügt ist, damit er uns heute helfen kann, den Glauben zu leben, besser zu verstehen, was das für uns heute heißt. Ihr werdet nachher staunen, was da alles ich mit meine. Es geht um keinen geringeren als um Mephibosheth. Wer hat von dem schon mal gehört? Okay, vier Hände? Nein? Vielleicht den Namen Meribaal? Andere Übersetzungen? Da nicken doch manche schon eher, okay? Den habe ich schon mal gehört, ja? Gut. Das ist ein Sohn von dem Jonathan. Also ein Enkel von dem Saul, dem König. Ja, und was das mit dem heißt, ich lese uns einfach mal die Geschichte. Es ist ein bisschen länger, es sind 13 Verse, aber da haben wir dann kompakt mal zusammengefasst, was das bedeutet. Da heißt es doch in 2. Samuel 9, 1 bis 13, wer das mitlesen möchte, oder ob das per Beamer, ich weiß nicht, wie ihr das so habt, dann kann man das auch mal anstrahlen. Da sagt der David: Ist noch jemand übrig geblieben im Haus von Saul, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht. Und der König sprach: Ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an beiden Füßen ist. Und der König sprach zu ihm: Wo ist er? Und Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodeba, im Haus Machies, des Sohnes Amiel. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodeba holen, aus dem Haus Machies, des Sohnes von Amiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David, und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach: Mephibosheth? Er aber sprach: Siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen und um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König: Ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wie dein Knecht, wird dein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Und Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Soweit der Text. Eingeladen. Was für ein Glückstag für den Mephibosheth. In den Palast des König David war er eingeladen. Eine reich gedeckte Tafel. Zusammen mit den Königssöhnen essen dürfend, zusammen mit dem König selbst, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Und nicht nur das, einfach mal bedient zu werden. Da heißt es doch, und das ist der Schlusssatz: Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch und er war lahm an beiden Füßen. Hatte Mephibosheth Glück im Unglück? Oder wie war es eigentlich dazu gekommen? Hinter dieser kurzen Geschichte steckt aber eine lange Familientragödie hinter. So wie das Leben manchmal geschrieben wird. Schauen wir uns das doch einfach mal genau an. Wer war dieser Mephiboset oder Meribbaal? Er war ein Sohn Jonathans und das wiederum ein Sohn Sauls, also Königslinie. Zurückverfolgend, was war sein Name? Mephiboset, weiß jemand, was das bedeutet? Es ist sehr interessant. Das heißt, Fürst oder Fürsprecher Baals, Held Baals. Mephiboset, du bist ein Sohn Jonathans und Jonathan hat es doch mit David gehalten, der hat es mit Gott gehalten. Wieso nennst du Jonathan deinen Sohn Fürst Baals? Fürsprecher Baals oder Baal ist Fürsprecher. Interessant. Ob er verheiratet war, der Mephiboset, steht nicht dort, aber er hatte einen Sohn. Und von daher kann man eigentlich davon ausgehen, dieser Sohn hieß Micha. Aber viel interessanter ist, wo wohnt dieser Mephiboset als Königsnachfolger? Ja, man liest einfach so, er wohnt in Lo-Debar. Aber damals hatte man ja Namen noch viel mehr Bedeutung gegeben, nicht nur den Namen von Menschen, sondern auch von Orten. Wisst ihr, was Lo-Debar heißt? Das heißt, keine Weite, kein Wort, nichts bedeutungslos. Da hat dieser Mephiboset gelebt, im Haus Machirs Amiel. Bitteschön, wo gehört ein Königsnachfolger hin? Ja, natürlich in die Königsstadt. Eigentlich hätte der Mephiboset doch bitteschön in Jerusalem leben sollen, aber er lebt in einem nichts bedeutungslos, östlich des Jordans, weit abgeschoben. Kennt den Mann überhaupt noch jemand? Und nicht desto trotz zum Schluss auch noch, er ist lahm an beiden Füßen. Als Krieg war im Land, fiel sein Vater, fiel sein Opa und seine beiden Onkel dem Krieg zum Opfer. Und er wurde von seinem Kindermädchen weggetragen und sie war auf der Flucht und hat sich beeilt. Und dabei passierte das Unglück, sie ließ ihn fallen und er war lahm mit 5 Jahren. Was für eine Tragik, was für eine Tragödie, die dieser Mephiboset, obwohl er eigentlich Königssohn, Enkel war, musste dieser Mann erleben. Er wohnt an einem düsteren, abgeschobenen Ort. Seine Verwandtschaft, seine männlichen Vorfahren, alle ausgerottet. Er selber lahm an beiden Füßen. Können wir uns vorstellen, was dieser Mann für ein Selbstwertgefühl hatte? Oder Selbstbewusstsein? Ich habe mir hier aufgeschrieben, das war gleich null. Da war nichts, was ihm wirklich noch so Lebensfreude gegeben hat. Er hat wahrscheinlich dort in Lo-Debar gesessen, gehockt, gelegen. Er konnte sich selbst nicht helfen. Wie konnte man auch zur damaligen Zeit mit 2 lahmen Füßen sich überhaupt fortbewegen? Höchstens mit so Unterarm-Gehstützen und dann einfach versuchen, auf diesen lahmen Füßen sich vorzuroppen oder wie auch immer. Schwierige Situation. Aber jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an. Was wusste Mephiboset nicht? Da ist doch ein Mann, der an ihn denkt. Ohne dass er überhaupt davon ahnte, denkt ein Mann an ihn und nicht nur das. Er will ihm sogar Gutes tun. Und das nicht nur punktuell einmal einladen, sondern er hat sich vorgenommen, dauerhaft diesem Mephiboset Gutes zu tun. Da fährt die Königseskorte vor dieses Haus des Amiel und erkundigt sich nach diesem Mephiboset. Wo ist dieser Mann? Den wollen wir haben, den brauchen wir, den sollen wir bitteschön nach Jerusalem zum König mitbringen. Der ist eingeladen. Oder vorgeladen? das kann man aus dem Text nicht so genau heraus erkennen. Und wie Mephibosheth das auch wirklich aufgenommen hat, kann man auch nicht erkennen. Jedenfalls, Mephibosheth musste oder ist mitgefahren. Er war zum König eingeladen. Leider wird uns nicht beschrieben, was so für Gefühle oder Gedanken bei dem Mephibosheth gewesen sind. Da schweigt die Bibel drüber. Vielleicht auf der einen Seite Freude. Mensch, vielleicht passiert ja jetzt endlich was in meinem Leben. Vielleicht erkennt ja David meine Situation. Vielleicht möchte er mich sprechen, um mir zu helfen in meiner ätzenden Lage. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, er war bitteschön Nachfolger des Königs, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Und wenn ein neuer König drankam, dann wurden alle Vorfahren des anderen Königstums ausgerottet. Und auch das war Mephibosheth mit Sicherheit wohlbewusst. Welche Absichten hatte also König David? Wollte er Mephibosheth einfach beseitigen? Weil er Angst hatte, vielleicht kann er Mephibosheth ja meinen Thron mir streitig machen? Es steht dort nicht. Seine Mission hieß nur, der König hat gerufen, bitte kommen. Du bist eingeladen, auch zum König zu kommen. Heute, der Tisch ist bereitet, aber wie Mephibosheth können viele mit dieser Einladung, die uns ausgesprochen wird, die auch in diesem Buch ganz, ganz oft ausgedrückt und niedergeschrieben wurde, nichts anfangen. Sie wissen nicht, bin ich jetzt wirklich eingeladen, geschieht mir etwas Gutes oder bin ich gar vorgeladen, weil mir jemand und kein Geringerer als der Schöpfer und König dieser Erde selbst den Kopf abreißen will, weil er genau weiß, was für ein Müll und Mist ich in meinem Leben alles getan habe. Ihr Lieben, genau das ist, warum diese Geschichte in der Bibel steht, damit wir erkennen, was Gott mit uns vorhat. Und was er über uns denkt. Mephibosheth steht für viele Menschen unserer Tage, wenn nicht sogar für alle Menschen. Sie leben ihr Leben einfach so dahin, ohne Sinn, ohne Selbstwertgefühl, ohne zu erkennen, was für eine Identität habe ich überhaupt, wer bin ich? Und vielleicht sogar der ein oder andere dann noch dazu in Armut und Not oder gar behindert und fühlt sich in der Gesellschaft nutzlos. Mephibosheth zeigt dann, welche Gesinnung er innerlich trägt und was er wirklich über sich denkt. Und das ist erschreckend. Aber ein Stück weit fand ich mich da wieder. Was sagt er zu David, als David ihm sagt, du, ich will dir Gutes tun, komm an meinen Königshof. Er sagt, David, bitteschön, hallo, geht's noch? Ich bin doch ein toter Hund, was willst du mit mir? Was soll das? Was hast du vor? Ich bin wertlos, ich bin nutzlos, ich bin lahm an beiden Füßen. Wie willst du mit mir hier am Königshof, bitteschön, irgendetwas anfangen können, geschweige denn mit mir in den Krieg ziehen? Ich kann nix. Ich kann nix, ich bin nix und aus mir wird doch nix. Ich bin ein toter Hund. Schmeiß mich weg. Haben wir nicht manchmal so Gedanken? Vielleicht nicht so krass, okay, ich gebe es ja zu, es ist schon ziemlich niederschmetternd. Aber ich gebe euch ehrlich zu, so manchmal denkt man schon, ach, wer bin ich schon? Und man verliert sich im Selbstmitleid. Vergisst ganz, dass man eingeladen ist. Vergisst ganz, dass da jemand ist, der gerufen hat und der einem Gutes tun will und der nur gute Absichten hat. Und vergisst ganz, wer man eigentlich sein kann. Da ist doch immer wieder der Gedanke, alles spricht doch dagegen. Was spricht eigentlich dafür, dass mir Gutes geschieht? Das Schicksal schlägt doch so und so immer wieder zu. Und das, was in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft so passiert, das bestätigt das Ganze doch nur. Eigentlich ist doch dieses Königs Sohn sein oder überhaupt nur am Königshof sein, das ist doch unerreichbar für mich. Okay, ich bin eingeladen, aber keine Chance. Mephibosheth, genau das war sein Leben. Das war, was eigentlich auch vielleicht über ihm so stand. Mephibosheth war ein Mann des Todes. Ihr Lieben, gehen wir doch ein bisschen zurück. David hat wie lange in seinem Leben auf diesen Moment, wo er zum König wirklich eingesetzt wurde, gewartet? Wenn wir so ein bisschen Revue passieren lassen, wie lange er auf der Flucht war vor diesem Saul, der ihn wirklich platt machen wollte, weil er immer Angst hatte, Mensch, der macht mir meinen Königsthron streitig. Der wird mich irgendwann lynchen, wenn ich ihn nicht umbringe. Und dieser David, Mensch, ganz Israel steckt doch hinter ihm. Sie singen über ihm schon Lieder, dass er viel mehr erschlagen hat als ich. Und der Neid war da und er wollte ihn einfach umbringen. Und wenn man so das halbe Leben lang auf der Flucht ist und immer mit dem Leben bedroht und jetzt selber auf dem Königsthron sitzt, könnte es nicht das sein, dass man auch Rachegedanken hat und sagt, okay, jetzt bin ich an der Reihe und jetzt werde ich meine Macht hier ausspielen. Jetzt werde ich mal sehen, wer von dieser Nachkommenschaft von Saul und Jonathan so übrig geblieben ist und entsprechend alles mal so niedermachen. Weil mir ist ja auch das angetan worden. Vielleicht hatte Mephibosheth genau diese Gedanken, weil er gehörte zu dieser Linie. Eigentlich, nach vielem Handeln von vielen Königen in der damaligen Zeit, war das so. Ein Nachkomme des Königshauses wurde ausgerottet, wenn der neue König an der Reihe war. David aber, ihr Lieben, entschied sich anders. David handelte nicht so. Er hatte viel Böses, viel, viel Böses von Saul erfahren und erlebt. Er hätte sich rächen können, aber das wollte er nicht. Er hielt sich an sein Versprechen seines Freundes Jonathan und auch Sauls, was er gegeben hat. Wenn ich auf den Thron komme, werde ich deinen Nachkommen nichts Böses antun. Wenn ich auf den Thron komme, dann werde ich ihnen Gutes tun. Das ist das eine. Und das andere, warum Mephibosheth auch nicht würdig gewesen ist, ist, er war behindert. Bitte schön, warum sollte das ein Hinderungsgrund sein? Ihr Lieben, denkt doch mal nach, was soll so ein behinderter Mensch am Königshaus, Königshof, Königstisch? Wenn dann ein anderer König zu Besuch kommt oder gar Krieg ist, was will man mit so einem lahmen Mann? Das ist doch keine schöne Zierde für einen König, wenn so ein Behinderter am Tisch sitzt, der sich kaum selber helfen kann, der überhaupt nicht weiß und der immer nur Hilfe braucht, der immer nur getragen werden muss. Sprichwörtlich, aber auch emotional. Tagtäglich getragen werden, tagtäglich bedient werden. David, bitteschön, wieso schmückst du dich mit solchen toten Hunden? Gefallen. Er litt sein ganzes Leben an diesem Sturz, an diesem Fall. Ihr Lieben, und das ist auch bei uns, wenn wir das übertragen. Wir Menschen leiden an den Folgen des Sturzes der Menschheit. Da, wo Adam und Eva damals gesagt haben, ja, ja, wir können selbst und wir müssen, wir wollen, da sind sie gefallen. Und da sind sie. In die Ausweglosigkeit gekommen. Die gute Geschichte, die mit Gott so schön angefangen hat im Garten Eden, war dahin. Und seitdem leiden die Menschen an diesen Folgen dieses Falles. Sie sind nicht mehr würdig, mit Gott in Gemeinschaft zu sein von sich aus. Sie haben sich da herauskatapultiert. Sie wollten selber. Und David sagt selber in seinem Psalm 51, Vers 7, siehe, ich bin in Sünden geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Der Mensch ist da herausgefallen, aus der Gemeinschaft, aus dem Charakter, aus der Identität Gottes, aus seiner Nähe. Und damit lebt er heute den Folgen seines Falles. Sinnlos, hoffnungslos, ziellos laufen viele Menschen durchs Leben. Und je früher sie es entdecken, umso früher versuchen sie, ihrem Leben einen Sinn zu geben, aber füllen das ganze Leben mit Dingen, die auch wieder keinen Sinn geben und die irgendwo auch endlich sind. Oder sie gar ausbrennen. Sei es in Arbeit, sie werden Workaholic. Sei es in irgendwelche Süchte, sie werden Alkoholiker oder drogensüchtig. Oder sei es, sie kommen mit ihren Beziehungen nicht klar. Immer wieder ist doch diese Frage da, wer bin ich, zu wem gehöre ich und was wird mit mir? Und diese Frage stellt jeder Mensch, was soll eigentlich dieses Leben? Ich bin unwürdig, wer braucht mich schon und wo gehöre ich eigentlich hin? Ihr Lieben, wenn dann so ein Leben zu Ende geht und wir sind heute im Ewigkeitssonntag, wo viele Menschen genau daran denken, dann ist das hoffnungslos, dann ist das trostlos und dann ist das weit weg von einem Königstisch. Wenn die Predigt jetzt hier zu Ende wäre, ihr Lieben, dann wäre das ziemlich bitter. Dann müssten wir alle da sitzen und sagen, hallo, was geht? Soll das alles sein? Aber ihr Lieben, genau an dem Punkt kommt die Kehrtwende. Genau an dem Punkt drehe ich auch jetzt um und sage, nein, das Leben von Mephibosheth ist hier nicht zu Ende. Hier gibt es einen Richtungswechsel. Hier kommt genau das hin, was ich am Anfang sagte. Es ist nicht vorgeladen, um Gericht zu halten, um mal endlich abzurechnen, sondern eingeladen. Eingeladen, um dir zu zeigen, dass es auch anders geht. Nein, du musst nicht in Lodeba, in der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit sitzen bleiben, in dem Nichts. Du musst dich nicht weiter wertlos fühlen. Du musst nicht weiter denken, es gibt keinen Ausweg. Schau doch. Diese Einladung heute Morgen gilt dir. Und die spricht uns Mephibosheth aus. Oder eher gesagt David, dem Mephibosheth. Und wenn wir das übertragen auf uns heute, dann spricht Gott diese Einladung aus für dich und für mich. Menschen, die schon an Gott glauben und ihm vertrauen, auch wie Menschen, die noch davor stehen. Was sagt David? Und das finde ich, das rührt mich jedes Mal bis ins Mark. Ich will Gnade und Barmherzigkeit erweisen. Wo ist dieser Mephibosheth, dass ich das kann? Und zum zweiten Mal sagt er wieder, wo ist dieser Mephibosheth? Ich will Gnade Gottes an ihm erweisen. Ich will Gnade vor Recht gehen lassen. Ich will mich an meinen Bund, was ich versprochen habe, daran will ich mich halten. Ich lade ein, Mephibosheth. Gott lädt ein, auch heute Morgen. Gott hat den Tisch bereitet, am Königstisch zu sitzen. Du, sie, wie immer du angeredet werden willst, du bist eingeladen. Und was sagt David als allererstes, als Mephibosheth sieht? Ich glaube, der David hat gespürt, was in Mephibosheth los ist. Er fühlte sich wirklich mehr vorgeladen wie eingeladen. Fürchte dich nicht. Mephibosheth, hab keine Angst. Nein, ich werde dich nicht umbringen. Ich werde dich nicht lynchen. Ich werde dich nicht beseitigen. Mephibosheth, du bist eingeladen. Ich werde dir Gutes erweisen. Ich werde gewiss, ganz gewiss, und da merken wir, der David legt Betonung darauf, Gnade erweisen, um deines Vaters David, deines Vaters Jonathan willen, der dir alle, will dir all deine Felder zurückgeben, deines Vaters Sauls. Du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. David bewahrheitet hier seinen eigenen Psalm. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl, den Becher schenkst du voll ein. Ich werde bleiben immer da im Haus des Herrn, beim König. Mephibosheth kam direkt zu ihm. Kein Vorzimmer, kein Warteraum, kein Wartesaal. Er kommt direkt zum König und interessant, was der König David macht. Das erste ist, fürchte dich nicht. Komm doch einfach zu mir, Mephibosheth, komm einfach zu mir. Und dann rüttelt er ihn wach. Nein, er nimmt ihn nicht so und macht mal kräftig so. Er macht das, wie Gott es auch machen würde. Und das hat Jesaja sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt einfach, ich hoffe, ich habe es eben beim Lesen ein bisschen betont und ihr habt es gemerkt. Was macht er? Er nennt ihn einfach bei seinem Namen. Mephibosheth. Hallo, Mann, wach auf. Du bist nicht hier, um gerichtet zu werden, sondern du bist eingeladen. Ich lade dich an meinem Tisch. Du darfst die Gemeinschaft mit mir genießen. Mephibosheth. Was steht in Jesaja 43, 1, 4 und 5? Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich höre es schon. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Helene, Viktor, wollte mal helfen mit den Namen. Du bist bei dem Namen gerufen, du bist mein. Hallo? Das hat nicht nur mit den Menschen da draußen zu tun, das hat mit jedem Einzelnen hier drin zu tun. Es geht jetzt dich an. Mephibosheth, du brauchst keine Angst haben, du bist eingeladen, komm doch zu mir. Egal, wie du über dich denkst, egal, was in deinem Leben vielleicht auch schiefgelaufen ist, lassen wir das doch mal beiseite. Komm einfach, guck mal, der Tisch ist bereitet. Du darfst bei mir ankommen. Ich nehme dich an wie mein Kind. Brauchen wir das? Angenommen sein, ihr Lieben. Ich könnte euch jetzt bestimmt eine Stunde erzählen, was das in meinem Leben heißt. Obwohl ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, obwohl ich viele Christen kennengelernt habe, aber innerlich selber zu wissen, zu spüren, ich bin geliebt und ich bin angenommen, ist nochmal eine zweite Sache. Und das wünsche ich heute Morgen jedem. Deshalb auch diese Predigt, deshalb dieses Lebensbild. Frag dich, ob du angenommen bist, ob du das weißt in deiner Seele, ob du ein Mensch bist, der weiß, ja, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich gehöre dazu. Meine Identität ist geklärt, weil der König mich eingeladen hat und ich an seinen Tisch, an Gottes Tisch Platz nehmen darf als sein Kind. Eingeladen. Mephibosheth, ab heute gehst du nicht mehr nach Lodeba, ab heute wohnst du nicht mehr dort in der Wüste, in dem Land, was nichts bedeutet, ab heute wohnst du bei mir, ab heute an diesem Ort, ab heute bist du wie mein Kind. Da heißt es in 1. Petrus 1, 3 bis 5, ich will nicht diesen ganzen Text rezitieren, aber doch den dritten Vers. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit oder anderes übersetzt, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Mephibosheth, du hast jetzt ein ganz neues Leben. Nicht mehr in diese Abgeschiedenheit, nicht mehr in diesem ausweglosen, toten Hund-Denken, sondern du bist jetzt ein Königssohn. Du hast dieses Geschenk bekommen. Wir sind von Neuem geboren und jetzt haben wir sichere Hoffnung. Mephibosheth, du darfst ab heute immer an meinem Tisch sitzen. Und dann sagt David, wie einer meiner Königssöhne. Heißt mit anderen Worten, ich habe dich adoptiert. Du bist jetzt mein Kind. Du hast keinen Vater mehr, du hast keinen Opa mehr, du hast auch sonst keine Verwandten mehr. Aber vergesst die Tragödie. Du gehörst jetzt zu mir. Ab heute bist du an meinem Tisch willkommen. Du darfst jeden Tag von meiner Speise essen. Du musst dich nicht mehr darum sorgen und dich darum grämen, was wirst du morgen essen, wo werde ich überhaupt das herbekommen, wer kann für mich weiter sorgen, wie wird das alles mit meiner Familie, etc. pp. Und nicht nur das, ich habe sogar genügend Diener. Ziba, du hast 35 Knechte, bitte. Kümmere dich darum, dass der Mephibosheth versorgt ist. Ich werde ihn einspannen für dich. Und Ziba macht mit seinen Knechten genau das. Musste sich der Mephibosheth noch um irgendetwas kümmern? Nein, konnte er auch nicht. Er konnte nur immer wieder Bitten aussprechen und sagen, das brauche ich und das brauche ich und hier brauche ich Hilfe und hier müsst ihr mich tragen. Das war das Einzige, was der Mephibosheth noch konnte. Aber das war auch alles andere nicht mehr wichtig. König David hatte dafür gesorgt, dass der Mephibosheth jetzt als Königskind an seinem Tisch saß und sitzt. Ihr Lieben, und genau das gilt auch uns. Wir sind heute Morgen aufgerufen und eingeladen, als Königskinder an den Königstisch zu kommen und zu erkennen, wir sind angenommen. Lass das mal auf dich wirken. Du bist angenommen von dem König aller Könige. Ich weiß nicht, wer das kennt. Vielleicht erkennt man das von hinten nicht so genau. Ich beschreibe es ein bisschen. Ich habe mir das mal gekauft, als diese Thematik sehr brisant war in meinem Leben und ich vieles darüber nachgedacht habe. Das ist ein kleiner Mann, der hat einen Schlafanzug an. Und dieser Schlafanzug deutet darauf hin, König, ich komme so, wie ich bin, zu dir. Ich habe nichts zu bringen. Ich komme einfach ohne irgendetwas. Aber dann hat dieser kleine Mann auch eine Krone auf. Und das zeigt, egal wer ich bin, egal wie ich bin, und auch wenn ich nichts zu bringen habe, ich bin Königskind. Und daneben steckt eine kleine Karte, daneben steht in senkrechter Schrift Königskind drauf. Wisst ihr, wo das steht? Auf meinem Nachttischschränkchen. Ich brauche das. Jeden Morgen aufzustehen und zu erkennen und zu wissen, Tobias, nein, du bist nicht in der Ausweglosigkeit. Du bist nicht bedeutungslos. Das, was Satan und viele andere Umstände oder auch andere Menschen in einen hineinreden wollen oder manchmal auch das eigene Innere, was da so verrückt spielt. Nein, das ist Lüge. Du bist nichts, weil du etwas kannst. Mephibosheth konnte nichts. Du bist etwas, weil der König selbst dir Bedeutung zugesprochen hat, hat gesagt, du bist ab heute mein Kind. Du gehörst ab heute zu mir. Du bist ab heute Prinzessin oder Prinz. Merken wir, wie dieses Lebensbild, ich stelle das mal hier vorne hin, mit uns zu tun hat? Die Frage ist, nehmen wir diese Einladung an? Gott hat so viele Bibelstellen in seinem Wort, die genau diese Thematik, genau diese Einladung immer wieder aussprechen. Ich habe da so einige Bibelverse von Freiheit in Christus, die das zum Thema gemacht haben, diese Organisation, in Christus bin ich. Was bin ich in Christus oder in Jesus? Angenommen gibt es einige Bibelstellen, sicher, bedeutungsvoll. Und auf der Rückseite steht auch Satans Lüge, was er uns immer wieder einreden will. Aber auf der anderen Seite auch, was ist wirklich Wahrheit? Ja, wir tun viel Sünde. Das stimmt. Aber war das bei Mephibosheth wichtig? Nein. Gott hat gesagt, ich nehme dich an aus Barmherzigkeit, sagt David. Und Gott sagt zu uns, ich nehme dich an, weil ich zu meinem Wort stehe, weil ich dich lieb habe und weil ich barmherzig bin. Haben wir da noch was entgegenzusetzen? Eigentlich nicht. Eigentlich können wir nur sagen, danke. Danke, Vater im Himmel, dass du uns annimmst und dass wir an deinem Königstisch sitzen dürfen. So möchte ich euch heute Morgen einfach diese Einladung durch das Leben Mephibosheths auch persönlich ins Herz mitgeben. Vielleicht bist du schon Gottes Kind, aber hast vergessen, dass du dadurch ein ganz neuer Mensch bist, eine neue Identität hast. Dann lass es dir heute zurufen, du bist Königskind an seinem Tisch und kein geringerer. Wenn das noch nicht ist, dann steht heute die Einladung. Dann lass dich aus dieser Bedeutungslosigkeit herausholen, aus dem Nichts, und lass dich an den Königstisch bitten. Er lädt ein. Dass Mephibosheth überglücklich war und das angenommen hat, zeigt, dass er einen Sohn hatte. Der hieß Micha. Wisst ihr, was Micha hieß oder heißt? Micha heißt, wer ist wie Gott? Das drückt aus, was Mephibosheth in seinem Leben erlebt hat. Ich, der ich eigentlich nichts bringen kann, der ich mich selber fühle wie ein toter Hund, dem erweist dieser König David und damit Gott so eine Gnade. Gibt es so einen Gott nochmal? Nein. Wer ist wie Gott, der so barmherzig ist? Gott segne euch dabei. Amen.